Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Politik und Soziales.
Am Mikrofon ist Shada Kurt. Willkommen zu den Zeitfragen. Selbst als der syrische Machthaber Assad sein Volk mit Giftgas angriff, forderte in der internationalen Gemeinschaft niemand mit Nachdruck eine gemeinsame Intervention. Dabei hatte unter dem Eindruck des Völkermordes in Ruanda 1994 und durch die Massaker während des Jugoslawienkrieges nicht nur der ehemalige Außenminister Joschka Fischer seine Haltung zu militärischen Interventionen geändert. Damals erarbeitete eine internationale Kommission das Konzept der internationalen Schutzverantwortung, kurz R2P. Verübt ein Staat grobe Menschenrechtsverletzungen und sind alle anderen nicht-militärischen Optionen des Eingreifens ausgeschöpft, kann die internationale Gemeinschaft militärisch intervenieren, um menschliches Leid zu beenden. Und das trotz der Souveränität des Staates, um den es geht. Doch warum geschieht nichts dergleichen in Syrien oder in Myanmar, wo Hunderttausende Rohingya vertrieben wurden? Was ist aus der Verantwortung der internationalen Gemeinschaft geworden?
In der Regel sind wir nicht dazu bereit, um andere Gesellschaften zu befrieden. Und das muss man nüchtern zur Kenntnis nehmen, wenn es sowas wie eine internationale Eingreiftruppe der Vereinten Nationen geben, die sich aus Freiwilligen zusammensetzte, wäre das vielleicht eine andere Frage. Aber sowas wird es nicht geben, sowas gibt es nicht. Und insofern muss jeder Politiker, der über den Einsatz militärischer Gewalt entscheidet, auch sich die Frage stellen, ist es gerechtfertigt, eigene Soldaten möglicherweise in den Tod zu schicken, beziehungsweise dazu zu bringen, dass sie gegebenenfalls töten müssen.
Rest in peace, responsibility to protect. Warum sich die internationale Gemeinschaft mit Kriegseinsätzen so schwer tut. Ein Zeitfragen-Feature von Ulrike Köppchen, gleich im Anschluss um 19.30 Uhr. Doch zunächst zum Zeitfragen-Magazin. Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Diese kämpferische Parole schrieben sich viele politische Bewegungen auf die Fahne. Und sagten somit, um den Gang der Welt zu verändern, muss man manchmal mit dem herrschenden Gesetz in Konflikt geraten. Denn dieses bestimmt zwar die Grenzen des Legalen, doch wer bestimmt, was legitim ist? Was darf man eigentlich tun angesichts des fortschreitenden Klimawandels, Armut und Rassismus und vor allem, was sollte man? Unterschiedliche politische Aktivistinnen und Aktivisten haben da ganz unterschiedliche Antworten. Um sie geht es heute, die neuen jungen Wilden, in der realen und in der virtuellen Welt. Doch beginnen wir mit Musik. Wir hören den US-amerikanischen Sänger Mason Jennings mit seinem Song Old Days, also alter Bekannter.
Old days, dwelling on the old days. never stop to think, never stop to drink, never understood deep down how that would affect you.
Von Animal Rights Watch, einer Gruppe von Tierschützerinnen und Tierschützern, haben Sie bestimmt schon einmal gehört. Vielleicht auch wegen des großen Medienrummels, für den Sie im letzten Jahr gesorgt haben. Drei von ihnen standen damals vor Gericht, nachdem sie 2013 in eine Schweinemastanlage in Sachsen-Anhalt eingedrungen waren und Videomaterial von den Zuständen im Betrieb veröffentlicht hatten. Am Donnerstag wird der Fall nun erneut verhandelt, denn die Aktivistinnen und Aktivisten wurden in zweiter Instanz freigesprochen. Eine kleine Sensation. Damit hätte niemand gerechnet. Die Staatsanwaltschaft hat umgehend Revision eingelegt. Isabel Bürger und Simon Reis haben sich den Fall genauer angeschaut.
Die Kamera schwenkt langsam durch die Gänge einer Schweinemastanlage in Sachsen-Anhalt. Graue Gatter, hin und wieder eine verdreckte Tränke, rosa Leiber dicht an dicht. Zu dicht. Hier läuft nicht alles nach Vorschrift. Darauf müsse man aufmerksam machen, zur Not auch durch Hausfriedensbruch, finden zumindest Tierschützende der Gruppe Animal Rights Watch. Sie dringen 2013 mit einer Kamera in die Anlage ein und filmen die Verstöße gegen die sogenannte Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. Sandra Franz, Sprecherin der Organisation, zieht nüchtern Bilanz.
Sauen werden einfach die Hälfte ihres Lebens in Kastenstände eingesperrt. Das sind quasi körpergroße Metallkäfige, in denen sie sich gerade mal hinlegen können, wieder aufstehen können. Die können sich noch nicht mal um die eigene Achse drehen, die können einen Schritt nach vorne und nach hinten tun. Das ist legal, das ist erlaubt. In der Schweinezucht und Schweinemast in St. Beindorf waren die Sauen in illegal engen Kastenständen eingesperrt. Viele der Sauen hatten keinen Zugang zu Trinkwasser, sie hatten kein Beschäftigungsmaterial, einige der Mastbuchten waren überbelegt. Das waren so die hauptsächlichen Missstände.
Um Missstände aufzuzeigen, Hausfriedensbruch begehen. Darf man das? Nein, findet der Betreiber der Anlage und erstattet Anzeige. Ja, sagt Richter Ulf Meistrack. Er spricht die drei Tierschützerinnen und Tierschützer im Landgericht Magdeburg 2017 frei. Genauso wie zuvor das Amtsgericht Haldensleben. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er belobigt die Frau und die beiden Männer. Sie hätten das Tierwohl zum Ziel gehabt, das in Gefahr gewesen sei. Es ist das erste Mal, dass ein Landgericht bei einer vergleichbaren Konstellation so entscheidet. Sehr zum Ärger der Bauernverbände. Auch aus Reihen der Politik wird Kritik laut. Sandra Franz erinnert sich an den Moment der Urteilsverkündung im Landgericht.
Also für uns war das Urteil sehr überraschend. Für uns war es schon überraschend, vom Amtsgericht freigesprochen zu werden und dann vom Landgericht nochmal freigesprochen zu werden. Der Richter hat auch schon eigentlich nach 10 Minuten schon klar gemacht, dass er uns freisprechen wird und dass er unserer Argumentation total folgt und dass sozusagen das Gericht unsere Erfahrung über die letzten Jahre anerkannt hat, dass wir eben immer wieder die Erfahrung gemacht haben, dass Veterinärbehörden nicht einschreiten, wenn man Missstände meldet, dass Staatsanwaltschaften auch keine Ermittlungen aufnehmen oder dann eben einfach einstellen. Das alles hat der Richter halt anerkannt und hat auch gesehen, dass es in dem Fall eigentlich auch genau so war. Und das ist unserer Kenntnis nach auch wirklich zum ersten Mal so in Deutschland.
Mit einem solchen Urteil hatte auch Hans-Georg Kluge nicht gerechnet. Der Berliner Rechtsanwalt vertritt einen der Angeklagten vor Gericht.
Das Urteil ist außerordentlich überraschend, auch für Juristen, um nicht zu sagen geradezu revolutionär. Weil es geht im Dreh- und Angelpunkt um den rechtfertigenden Notstand. Die Frage eben, ab wann darf man selber tätig werden, wenn der Staat nicht tätig wird?
An diesem Donnerstag kommt es zur Revisionsverhandlung am Oberlandesgericht Naumburg. Doch welche Auswirkungen kann diese haben?
Also wenn die dritte Instanz jetzt die Berufung der Staatsanwaltschaft hat, um das geht es ja jetzt formal in der Revisionsverhandlung, wenn sie die verwirft, dann wird dieser Freispruch rechtskräftig und dann ist das bundesweit ein Präzedenzurteil. Gar keine Frage. Deswegen eine unabsehbare große Bedeutung dieses zu erwartende Urteil in Naumburg.
Doch wenn die Revision Erfolg hat?
Dann geht es unter Beachtung dieser Rechtsauffassung des Oberlandesgerichts nochmal neu los beim Landgericht Magdeburg. Mit etwas schlechteren Chancen für die Angeklagten. Und da sind wir alle sehr gespannt.
Egal wie die Entscheidung in der Revisionsverhandlung auch ausgehen mag, Sandra Franz fürchtet, dass die Interessenvertreter der Landwirtschaft nun auf einen besonders harten Gegenkurs einschwenken werden.
Wir glauben fast, dass es irgendwann bald vielleicht auch zu einer Gesetzesverschärfung kommen wird. Die Agrarindustrie ist ja auch eine große, eine starke Lobby, die auch Vertreter selber im Bundestag zu sitzen haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwas geplant ist, um uns sozusagen die Arbeit schwerer zu machen.
Und tatsächlich. CDU, CSU und SPD haben in ihren Koalitionsverhandlungen zum Thema Tierwohl beschlossen, Stalleinbrüche sollen künftig als Strafbestand gewertet werden. Doch Gesetze hin oder her, das Team von Animal Rights Watch wird sein Engagement für die Tiere fortsetzen.
Also es muss halt legitim sein. Genau, ob es legal ist oder illegal, ist uns jetzt eigentlich relativ egal. Und das ist total legitim, Bildmaterial aus diesen Anlagen zu veröffentlichen, meiner Meinung nach. Die Öffentlichkeit, jeder hat ein Recht zu wissen, wie diese Tiere gehalten werden.
Ein junges Bündnis, das mit Massenaktionen auch regelmäßig von sich sprechen lässt, heißt Ende Gelände. Ihren Protest richten sie gegen die Braunkohleförderung in Deutschland und gegen die dafür verantwortlichen Akteure. Nach der Besetzung des Tagebaus Garzweiler II stellte der Energiebetreiber RWE Strafanzeige gegen einige hundert Aktivistinnen und Aktivisten wegen Haus- und Landfriedensbruchs. Auch in diesem Fall kommen die Entscheidungen der Gerichte überraschend. Die Anzeigen werden nach und nach eingestellt. Die Begründung: Es ist kein Hausfriedensbruch, wenn das Gebiet nicht vollständig umfriedet, also mit einem Zaun umrandet ist. Marie Hecht und Linda Gerner haben die Aktivistinnen und Aktivisten getroffen.
Demo-Wochenende in Berlin. Es ist Mitte Januar. Gut 30.000 Demonstrierende haben sich bei der jährlichen Wir-haben-es-satt-Landwirtschaftsdemo vor dem Berliner Hauptbahnhof versammelt. In einer Runde junger Aktivisten wird es unruhig. Sie gehören zu der Gruppe Ende Gelände. Heute wollen sie ihre Botschaft während der Demo nach ganz oben bringen. Klimaschutz und ein schneller Braunkohleausstieg.
Es fing an damit, dass irgendwer eine Idee hatte, dass man mal so einen großen Banner irgendwo an die Demostrecke hängen könnte.
Erzählt Grundschullehrer Max, der seit 3 Jahren bei Ende Gelände aktiv ist.
Und dann wurde überlegt, was da draufstehen kann. Ja, dann wir halt einen Spruch gefunden haben, Grünkohl statt Braunkohle.
Ein humorvoller Schulterschluss zur Demo, die für bäuerliche Landwirtschaft statt große Agrarkonzerne streitet.
Kapitalismus kompostieren, Ende Gelände. Ende Gelände, Klimagerechtigkeit jetzt.
Während Max, der eigentlich anders heißt, in der Menge Flyer verteilt, betreten weitere Ende-Gelände-Aktivisten ein Baugerüst. Sie haben einen Kasten Bier als Mitbringsel für die Bauarbeiter dabei und ihr 50 Quadratmeter großes Banner. Ein Konzept, das aufgeht. Als die Aktivisten die obere Ebene des Gerüstes erreichen und das Banner fällt, ist das Bier schon fast ausgetrunken. Nachdem alle Demonstrierenden vorbeigezogen sind, die Botschaft gelesen wurde, wird das Banner von der Polizei beschlagnahmt und die Personalien von 2 Beteiligten aufgenommen. Die Baustelle zu betreten ist nicht legal. Ein Risiko, dessen sich die Aktivisten im Vorfeld bewusst waren.
Der Unterschied liegt daran, dass Ende-Gelände-Aktionen nicht unbedingt immer legal sind. Also sie verlassen schon so den gültigen Rechtsrahmen, aber sind auf alle Fälle legitim, weil wir einfach das sehr dringende Problem des Klimawandels haben.
Zum ersten Mal ist von Ende Gelände deutschlandweit nach der Besetzung eines Braunkohletagebaus im August 2015 zu hören. Rund 1.000 Menschen kommen im Tagebau Garzweiler II in Nordrhein-Westfalen zusammen und zwingen den Energiekonzern RWE zur Einstellung der Arbeit. Mit den öffentlichkeitswirksamen Aktionen möchte das Bündnis Druck machen für einen schnelleren Braunkohleausstieg.
Ganz verkürzt gesagt gibt es ja den Slogan System Change, not Climate Change. Also sprich, Ende Gelände setzt sich ein für den Systemwandel, also gegen den Kapitalismus und das kapitalistische Wirtschaftssystem und eben dafür, dass ein Kohleausstieg vorangetrieben wird, weil Kohle eben der ja dreckigste fossile Energieträger ist. Und obwohl Deutschland sich als Energiewende-Vorreiter sieht, eben immer noch der Braunkohle-Weltmeister weltweit ist.
Lisa, 37, arbeitet in der Umweltbranche. Was bewegt sie und andere, auch Strafanzeigen in Kauf zu nehmen, um ihre Meinung publik zu machen?
23 Jahre lang wurde nur geredet, also wir wissen genug, wir müssen nur handeln.
Seit 2014 engagiert sich Lisa für das Bündnis, ehrenamtlich, zurzeit bis zu 20 Stunden pro Woche. E-Mails schreiben, zu Treffen gehen, stundenlange Plenarsitzungen. Die akribisch geplanten Aktionen des zivilen Ungehorsams leben von guter Organisation und brauchen zum Teil bis zu einem Jahr Vorlauf. Vor Ort kann es einen anderen Eindruck machen. August 2017. Im Klimacamp im Rheinland herrscht Feierstimmung. 1500 Aktivisten haben ein Wochenende lang Gruben und Gleise besetzt, die für die Zufuhr von Braunkohle für zwei Kraftwerke entscheidend sind.
Man ist ein kleiner Mensch. Man denkt, man hat nicht viel Einflussmöglichkeiten im Alltag in diese großen politischen Prozesse. Aber wenn man dann doch mit genug Leuten zusammenkommt, dann merkt man mal ganz schnell, dass man gar nicht so ohnmächtig ist, sondern doch einiges erreichen kann. Und das ist dann wieder motivierend für andere Leute, die das sehen.
Bei ihren Aktionen schaffen sie eindrückliche Bilder. Klein wirken die Aktivisten in ihren weißen Maleranzügen vor den großen Baggerschaufeln in einer 25.000 Hektar großen Braunkohlegrube. Sie sehen, was den meisten Stromverbrauchern am anderen Ende der Steckdose verborgen bleibt.
Du gehst an den Ort der Zerstörung, also du siehst dir das nochmal genau an. Da ist diese riesige Grube und ich sehe so drumherum die Geisterdörfer. Du siehst praktisch, wie sich die Grube von der einen Seite zur anderen Seite frisst.
Die Blockaden sind kräftezehrend. Meist starten sie in den frühen Morgenstunden, es folgen lange Wanderungen bis zur Tagebaukante. Dabei kommt es auch zu Konfrontationen mit der Polizei.
Die Leute, die mitmachen, für die macht das teilweise Spaß, teilweise ist, glaube ich, auch echt eine Überwindung und nicht immer alles schön anfühlend, aber das Ergebnis ist dann meistens doch so positiv, dass das die Leute in Kauf nehmen, auch mal einen Knüppel abzubekommen oder Pfefferspray in die Augen zu bekommen.
Und trotzdem, die Aktionen des zivilen Ungehorsams geben auch Energie, meint Lisa.
Also einer der emotionalsten Momente war, als ich das erste Mal in die Grube gekommen bin und gemerkt habe, dass das möglich ist. Und im Endeffekt war es so, dass ich gedacht habe, wenn das möglich ist, wenn wir jetzt als kleine Menschengruppe hier reinkommen, dann ist einfach noch so viel mehr möglich. Also das war so dieses starke, empowernde Gefühl.
Das war ein Beitrag von Marie Hecht und Linda Gerner zu dem Anti-Braunkohle-Aktionsbündnis Ende Gelände. Falls Sie oft auf Facebook unterwegs sind, sind Sie vielleicht mal auf diese Fotos gestoßen. Weiße Buchstaben auf einem schwarzen Plakat, angebracht im öffentlichen Raum. Da steht dann so etwas wie: Alle Menschen sind Ausländer. Wir kommen alle aus Ländern. Darunter signiert von Barbara. Barbara ist Künstlerin und Cyberaktivistin. Niemand weiß, wer sich hinter dem Pseudonym versteckt. Ihr kreativer Protest würde ungesehen bleiben, wenn es Facebook nicht gäbe. Doch auch in der virtuellen Welt herrschen Regeln und deren Umsetzung ist nicht immer ganz nachvollziehbar. Die Erfahrung musste auch Barbara machen. Claudia Auerbach und Danny Malik haben mit ihr gesprochen. Barbara möchte anonym bleiben, daher wurde ihre Stimme im Folgenden ersetzt. Falls Sie nun auch oft am Smartphone sind, werden Sie schnell erkennen, wer denn da für Barbara spricht.
Was bedeutet Aktivismus im Netz? Ist das in einer virtuellen Welt überhaupt real? Für diese Person schon. Barbara geht auf die Straße und klebt Zettel, dann wird's abfotografiert und in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Eine 500.000 Follower gibt es schon. Es scheint, dass sie etwas grundlegend richtig macht. Verbotsschilder, beleidigende Plakate und rechtsradikale Schmierereien sind Barbaras Ansporn, kleine Botschaften im öffentlichen Raum zu hinterlassen. Warum? Ganz einfach.
Wenn ein blöder Wicht was Superdobes spricht, dann kleb ich einen Kaktus und der sticht, sticht, sticht.
Dieser Kommentar führte dazu, dass Facebook und Instagram dieses und einige andere Fotos von Barbaras Profil gelöscht haben. Barbara, mit welcher Begründung wurden deine Bilder entfernt?
Ich konnte in meinen Beiträgen nichts erkennen, was eine Löschung gerechtfertigt hätte und habe einen öffentlichen Beitrag dazu verfasst, um auf das Problem hinzuweisen.
Der ja definitiv für jede Menge Aufruhr gesorgt hat.
Eine Sprecherin von Facebook hat mich dann angeschrieben und sich entschuldigt. Sie sagte, meine Beiträge seien, Gänsefüßchen, versehentlich, Gänsefüßchen, gelöscht worden. Die Beiträge wurden dann wiederhergestellt.
Fakt ist, dass soziale Netzwerke im Meinungsaustausch und in der Meinungsbildung diese Machtposition erreicht haben. Ist das die fünfte Gewalt? Und geht diese tatsächlich von privaten anstatt von staatlichen Instanzen aus? Sind das die neuen Richter? Barbara, du machst ja satirische Kunst. Das heißt, neben der Meinungs- und der Pressefreiheit geht es hier auch um die Kunstfreiheit. Aber das Löschen von Beiträgen wird in solchen Fällen mit einem
Verstoß gegen die Gemeinschaftsstandards von Facebook und Instagram
gerechtfertigt. Warum aber werden solche, eher witzigen Beiträge gelöscht, während man andere, teils rassistische, veröffentlicht lässt?
Wenn in diesen Netzwerken zensiert wird und das auch noch von mangelhaft geschulten und vollkommen überforderten Callcenter-Mitarbeitern, die diese Konzerne engagieren, dann ist das Resultat ein verfälschtes Meinungs- und Stimmungsbild. Besonders hart trifft es die Satiriker, die diese Plattformen nutzen.
Dass Hassreden und Diskriminierungen durch das neue Netzwerkdurchsetzungsgesetz aus den sozialen Netzwerken gelöscht werden, funktioniert bisher nur suboptimal. Der Journalist Richard Gutjahr versucht immer noch, Videos löschen zu lassen. Seit seiner Online-Berichterstattung über die Terroranschläge in Nizza und München ist er dem Shitstorm im Netz ausgeliefert. Und YouTube soll sogar so weit gegangen sein, seine Kontaktdaten herausgegeben zu haben, anstatt die hetzerischen Videos gegen ihn zu löschen. Stattdessen entfernt man satirische Kunst. Wie empfindest du das?
Ich sehe die Freiheit im Internet dadurch mehr als nur bedroht. Sie wird aus meiner Sicht dadurch ruiniert.
Glaubst du denn, dass du noch lange anonym weiterarbeiten kannst?
Die Frage, die ich mir zunehmend stelle, ist, ob ich darauf warten soll, bis mich eines Tages irgendwer enttarnt, oder ob ich darauf hinarbeiten soll, das selbst in die Hand zu nehmen und irgendwann aus eigener Kraft sagen kann, hey Leute, ich bin Barbara.
Das war das Zeitfragen-Magazin. Heute mit dem Thema Die neuen jungen Wilden. Wir hörten Beiträge zu den Tierschützerinnen und Tierschützern von Animal Rights Watch, zum Aktionsbündnis Ende Gelände und der Künstlerin und Cyberaktivistin Barbara. Das heutige Magazin entstand in einer Kooperation mit dem Masterstudiengang Kulturjournalismus der Universität der Künste Berlin. Im Anschluss hören Sie das Feature von Ulrike Köppchen. Dieses beschäftigt sich heute mit der Schutzverantwortung der internationalen Gemeinschaft im Falle von Menschenrechtsverletzungen in souveränen Staaten.